Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, österlich wird's. Lila oder violett ist die Farbe von Ostern, aber ich habe keinen violetten Spieler. Doch, ich habe einen gesehen. Im leichten Lila, einen humpelten Carlos Alcaraz im Finale von Barcelona. Und darüber und über andere Dinge wollen wir mit dem Tennispropheten, mit Andreas Durieux in Wien sprechen. Servus, Andi.
Lieber Jens Rüber, servus, einen schönen guten Abend. Wir nehmen ja Sonntag schon auf, also wir sind quasi mitten in den österlichen Feierlichkeiten, deswegen spezieller Dank an dich, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Aber ich würde vorschlagen, beginne du. Warum? Weil du natürlich ein Heimspiel hattest in München und nicht nur du. Auch der Herr Zverev hat diesmal den Heimvorteil genützt.
Genau. Drittes Mal, dass Zverev in München gewinnt nach 2017, 2018. Jetzt gibt es natürlich kritische Geister, die sagen, naja, wenn man mal schaut, wen er geschlagen hat auf dem Weg zum Titel, aber es ist wurscht. Er kann ja nur die schlagen, die da sind, und die hat er geschlagen. Gegen Kriegsbohr war er eigentlich schon draußen. Wenn Kriegsbohr bei 5-4 war es, glaube ich, und 5-0 vergibt an leichten Wolle. Und dann hat man schon gemerkt, wie er zu zittern beginnt. Das war im Viertelfinale. Aber gut für Zverev, dass er sich da rausgezogen hat aus diesem Schlamassel. Marošan ist nicht gut genug, um Zverev zu schlagen. Ja, kann hier ein paar gute Punkte machen. Und das Finale am heutigen Sonntag, das war schwierig, weil Shelton gibt sofort seinen ersten Aufschlag ab. Und ich hatte schon, für 3 Sekunden hatte ich den Eindruck, dass das Zverev ein bisschen tight ist, ein bisschen nervös. Aber das ist natürlich, wenn dir dein Gegner dann sofort seinen Aufschlag schenkt, noch dazu, wenn er so ein guter Aufschläger ist wie Shelton, der das auch braucht, ja, da war nichts zu machen. Und dann ist es halt ein verdienter Sieg gewesen von Zverev in einem alles in allem sehr, 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 sehr schönen Turnier. Es hat heute, ganz ehrlich, ich bin auf der Tribüne gesessen und ich habe gedacht, ich bin bei den US Open, so heiß war es. War es natürlich nicht, aber klar. Also es war der Freitag, wo es ein bisschen mauer war. Da war es gut, dass man Mütze dabei gehabt hat. Aber ansonsten sage ich, es ist traumhaft. Erster Tag Quali ist losgegangen. Also alles gut. Ich weiß nicht, wie du es aus der Ferne gesehen hast, aber es war, das ist einmal mein erster Eindruck. Für tiefergehende Fragen bin ich da.
Danke dir. Ja, ich habe es natürlich eher im Fernsehen gesehen, wie du richtig sagst, obwohl ich mich bei dir erkundigt habe und wäre auch noch akkreditiert worden, aber das hat sich dann irgendwie nicht mehr ausgezahlt. Ich habe da nur ein bisschen was zu tun gehabt hier und dann habe ich auch natürlich genau Barcelona geschaut und dann war ich heute in Ollersbach draußen, habe trainieren dürfen mit Österreichs Nummer 80 bei den Herren, der schon 40 Jahre steht davor ist. Wenn ich das sage, ist es lächerlich. Sein Jugendlicher gegen mich und auch gegen dich, aber der ist mit 40 in die Top 100 österreichweit. Allgemeine Klasse und ist jetzt, steht auf 80. Super Spieler. Na gut, da haben wir trainiert, dann bin ich wieder schnell heimgebüßt, weil natürlich dieses Finale Barcelona, das mich sehr angesprochen hat, über das könnte ich mehr erzählen. Aber ich möchte dann doch noch in München bleiben. Es wurde ja schon so viel gesagt. Ich habe eigentlich mich auch sehr gewundert, weil ja, man kann das Gleiche über Shelton sagen, der war ja auch schon fast draußen, und zwar gleich zu Beginn, dass sich der auf Sand dann so gut präsentiert hat und jetzt im Finale für mich wieder weniger gut, wobei ich nicht viel gesehen habe von diesem Finale, muss ich auch sagen. Aber was war da los mit dem Aufschlag und so? Der stürmt doch auch viel nach vor. Hätte, glaube ich, ich habe gedacht, er würde Zverev mehr fordern können.
Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Also du sagst es ja richtigerweise, in der ersten Runde gegen Borna Gojo muss im zweiten Satz 2 Matchbälle abwehren, im dritten noch einmal einen. Und gerade beim ersten Matchball, da ist der Gojo am Netz vorne und wird auf seiner Rückhand angespielt. Und ganz ehrlich, es hat schon Spieler gegeben, die diesen Volley gemacht haben. Wahrscheinlich hätte es auch die Nummer 80 Österreichs hätte diesen Volley unter anderen Umständen gemacht. Aber warum auch immer, legten der Gojo ins Aus. Und Shelton kommt weiter Und danach hat er Van de Zandschulp geschlagen. Das ist in München nicht schlecht, weil der Van de Zandschulp immer gut spielt in München. Und danach, das hat mich am meisten überrascht, wie relativ sicher er gegen Luciano Darderi gewonnen hat, der ja schon in Marrakesch in diesem Jahr Turnier geholt hat. Halbfinale dann gegen Cerundolo, dachte ich mir nach dem ersten Satz, ja, das wird nichts. Aber es ist dann doch was geworden, weil der Cerundolo ein ganz komischer Spieler ist. Ich glaube, der Zverev war echt froh, dass er gegen Shelton hat spielen dürfen und nicht gegen Cerundolo, weil der Cerundolo lästig ist. Ja, der kann, mir taugt es immer so, wenn ein nicht ganz so groß gewachsener Spieler dermaßen stabil auf der Rückhand ist, wie das der Cerundolo, wie es aber auch Alcaraz oder Rune ist, aber das da zu stehen im Eck draußen und trotzdem noch so viel rauszukriegen mit der Rückhand. Aber der Cerundolo, ich habe es dann auch einem lieben Freund von mir geschrieben, ist ein komischer Spieler. Dann streut er wieder Fehler ein, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Und der hat auf diese Stops vom Shelton teilweise richtig, richtig schlechte Bälle gespielt. Und das war dann ausschlaggebend. Also ich bin überrascht vom Shelton, dass er ins Finale gekommen ist. Fürs Turnier war es super, weil er doch kurzfristig dann noch so viele Leute abgesagt haben. Der Lehečka war dort, ist krank geworden. Der Monfils ist dort, hat sich beim Training verletzt. Berrettini ist gar nicht gekommen. Fritz ist gar nicht gekommen. Hurkacz ist gar nicht gekommen. Also grundsätzlich war das Feld schon gut, sehr gut. Aber da haben die Münchner wieder mal einfach Pech gehabt. Mit dem Wetter haben sie Glück gehabt, mit dem Feld haben sie Pech gehabt.
Noch zwei tiefgehende Fragen an dich, lieber Freund. Die eine, ich würde sagen, bleiben wir bei Shelton. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Für den ist ja das was ganz Exotisches. Aber die Woche über, ich glaube, es ist ein großer Sympathieträger. Wir haben ja schon öfter über einen Vater gesprochen, der meiner Ansicht nach viel bescheidener und ruhiger war. Aber das ist doch jemand, der die Leute mitreißt und der mit seiner offenen, sympathischen Art und auch mit seinem sehr ansehnlichen Tennis da wirklich was bewegen kann.
Ja, ja. Also das ist sicherlich so, dass er hinter Zverev die Nummer 2 in der Publikumskunst war. Das habe ich schon so gesehen. Es waren auch vor allen Dingen jüngere Menschen, die dann immer Let's go Ben. Es ist natürlich traurig amerikanisch, weil lustig wäre es gewesen, wenn sie wenigstens Let's go Benjamin. Let's go. Aber ich weiß gar nicht, ob überhaupt Benjamin heißt. Aber ja, der ist aus meiner Sicht auch ruhiger geworden, weil vor 2 Jahren, wie er auf die Tour gekommen ist, hat er sich ja bei jedem Punkt gefeiert, als ob er gerade Wimbledon gewonnen hätte. Da ist er jetzt wirklich also in sich gekehrter. Der Vater war auch dort. Ich habe ganz kurz nur mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, Servus Brian, ich bin's. Wir haben ja letztes Jahr in Wien miteinander geplaudert. Vor 2 Jahren war das jetzt schon, wo er da gegen Sinner in der ersten Runde dann rausgeflogen ist. Mir hat er echt getaugt und der hat ein lässiges Tennis. Der spielt einen Slice mit der Rückhand. Der spielt auch eine sehr gute, flache Rückhand, wenn er sie durchzieht. Cross. Heute hat er das Problem gehabt und ich habe das spannend gefunden. Am Freitag war es ja kalt, ungefähr 8 Grad. Und dann habe ich in der Pressekonferenz gefragt, ob er sich denn bei anderen amerikanischen Spielern, namentlich Taylor Fritz, darüber informiert hat, wie die Bedingungen in München sind. Und wollte natürlich darauf hinaus, dass er genau wie Zverev auch sagt, naja, wenn es so kalt ist, dann kann ich nicht spielen, ist alles Arsch. Aber er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ihm taugt das, wenn es kalt ist, weil er nicht alle Punkte mit seinem Aufschlag machen möchte. Aber wenn es kühler ist, dann hat er einfach mehr Zeit für seine Grundschläge. Und das fand ich spannend, weil das wird natürlich, also der ist ja Freitag gegen Kriegsport, da war es eben kalt, das war nicht sein Wetter. Gut vor ihm, dass er sich da rausgewühlt hat. Aber ich fand das spannend von Shelton, also super sympathischer Typ, schaut gut aus, nimmt die Jungs und Mädchen mit und kann nichts Schlechtes über ihn sagen, außer dass die Leistung heute sehr bescheiden war.
Man kann sagen, so 80% von dir.
Naja, das ist wahr, nur meine Leistungen sind noch bescheidener.
So, und jetzt die letzte Frage, das wäre quasi etwas zu zitieren, wobei ich überzeugt bin, die Frage, die ich jetzt habe, muss in irgendeiner Form gekommen sein, dann resümierend dem Zverev gegenüber, und zwar welche Wertigkeit, welche Bedeutung dieser Sieg jetzt hat nach dieser doch sehr holprigen Zeit zuvor.
Ja, das ist ja wieder ganz witzig beim Zverev. Da setzt er in Monte Carlo und sagt in der Pressekonferenz, alles ist scheiße und er weiß auch nicht und überhaupt. Und dann sitzt er in München bei der ersten Pressekonferenz und sagt sinngemäß, naja, komm, habe ich da ein paar Matches verloren, war früher auch schon so. Also ich interpretiere das so, dass das einfach jetzt wichtig war, dass er endlich jetzt wieder das letzte Turnier war Paris-Bercy, ist ja noch nicht so lange her, aber dass er endlich in dem Jahr ein Turnier gewonnen hat. Jetzt hat er Selbstvertrauen, jetzt kommt er nach Madrid, wo er schon zweimal gewonnen hat. 18 gegen Dominik, 21 war es, glaube ich, gegen Berrettini im Finale, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich glaube immer noch nicht, weil jetzt kommen wir dann gleich nach Barcelona. Ich glaube nicht, dass er im Moment mit Alcaraz mitspielen kann, ganz ehrlich. Da steht er immer noch zu weit hinten. Das ist ja faszinierend auf der anderen Seite. Wenn man dann im Stadion sitzt und im Fernsehen sieht man auch, dass er weit hinten steht. Aber wenn man im Stadion sitzt, dann steht er so weit hinter der Grundlinie. Einfach, weil es ihm dort gut geht, weil er Zeit hat, weil er es braucht für sein Spiel. Und da kriegt noch so viel Zupf raus von so weit hinten. Okay, er hat es probiert, dass er ab und zu ans Netz vorgeht. Muss man ihm ja zugute halten, dass er da sich an sich ein bisschen, ja, auch sich überwindet wahrscheinlich, dass er vorgeht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe jetzt kein Zitat von ihm, aber ich glaube, dass es einfach aus Selbstvertrauen Gründen gut war. Wie gesagt, es war niemand dabei. Kriegsbohr ist jetzt hat er Bilanz von 7-2 gegen Kriegsbohr. Angstgegner ist mir ein bisschen zu viel. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der sich nicht in die Hosen scheißt, wenn das Zverev auf der anderen Seite des Netzes ist. Und heute habe ich halt leider im Finale den Eindruck gehabt, dass der Shelton ja nicht richtig dran geglaubt hat. Und das ist halt schade, ja, weil ich glaube schon, dass er die Mittel gehabt hätte. Aber klar, wenn du, wie gesagt, wenn du dein erstes Aufschlagspiel gleich so abgibst, es ist wieder wärmer geworden, die Bälle sind geflogen. Schwierig, aber langer Rede, kurzer Sinn. Für den Zverev war es wichtig. Er ist für mich dennoch nicht Topfavorit für Roland Garros.
Mhm. Danke, lieber Jens. Ich möchte noch jetzt was anfügen, und zwar auch gleich mit dem direkten Übergang nach Barcelona, weil das vice versa genauso für den Herrn Rune gilt. Also ich wäre gespannt, vor allem beim Zverev, der ja sehr selbstkritisch ist, der sich meiner Ansicht nach, und das habe ich schon oft gesagt, vor allem aus psychologischer Sicht, zu sehr runtermacht, der sich dadurch auch irgendwie schlagbarer macht für den Rest, ja, wenn er so Zitate von sich gibt, wie er ist nicht gut genug und. Also er ist da vielleicht sehr ehrlich, authentisch, aber jetzt wäre es eine absolute Champions-Qualität, und die habe ich herausgearbeitet bei allen meinen Interviews mit Champions, egal wie mäßig die Konkurrenz war, wenn jetzt dieser Wendepunkt gekommen ist, eben nicht, wie es ja hinlänglich heißt, heutzutage überhaupt, man lernt nur aus Fehlern, weil aus Niederlagen hat er wenig gelernt, sonst wäre die Niederlagenserie nicht so lang gewesen, sage ich jetzt einmal. Das gilt aber auch für alle möglichen Künstler, die das unisono weltweit, finde ich, was doch zu hinterfragen ist, rausblasen, ohne zu überlegen, weil aus einem Fehler selber lernst du ja nichts. Im Gegenteil, der Lerneffekt ist dann, wenn ich gewonnen habe, mich aber auch damit beschäftige, wie und wodurch habe ich diesmal gewonnen. Das heißt, zu reflektieren. Ich glaube nicht, dass er das machen wird, aber jetzt nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, zu sagen, okay, jetzt habe ich Selbstvertrauen, jetzt wird es wieder laufen, sondern schon eine Aufmerksamkeit auch darauf legen, was habe ich vielleicht im Training ein bisschen anders gemacht, wie ist es mir persönlich gegangen, habe ich da und dort was verändert, was ich jetzt mitnehmen kann, weil nur damit rechnen, dass das so weiterläuft, wäre jetzt wiederum ein bisschen blauäugig, das sage ich jetzt noch einmal dazu. Also da ist dann, wenn man dann noch sozusagen Zusatzhausaufgaben macht, egal welcher Spielstärke man angehört, und wie gesagt, das haben alle Großen gemacht, auch der Djokovic, dass er sich genau notiert jeweils, ne, was war denn da, was war denn da, nicht immer nur, was war schlecht, sondern auch vor allem eben für Selbstvertrauen sicher mal ein bisschen auch reflektierend auf die Schulter klopfen und sagen, das und das und das war diesmal sehr gut, ich habe mich auf die und die Stärken verlassen können, das hat immer funktioniert, rundherum von mir aus war es mal angenehm, weil die Zuschauer für mich, also all das ein bisschen auf mich zu nehmen und weiter zu spinnen, wäre kein Fehler. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich weiß auch nicht, ob es beim Rune passiert. Aber wenn wir weitergehen wollen, könnte der das ja auch machen. Der hat ja davor auch eher schlecht als recht gespielt heuer.
Ja, aber dazu nur ganz kurze Anmerkung. Ich überlege gerade, was könnte das wäre jetzt wirklich aus dem Kriegsbohr-Sieg. Was kann er da mitnehmen? Ja? Und da überlege ich mir, wenn er das zurückblickt auf das Match, warum hat er es gewonnen? Okay, dann stellt er sich hin. Ja, ohne das Publikum, wie du sagst, ohne das Publikum hätte ich es nicht geschafft. Okay, das ist mir zu wenig.
Ja, ist es auch zu wenig. Er müsste jetzt aus sich selber mal wirklich sagen, und wenn er nur sagt, ich habe bis zum Schluss nicht aufgegeben. Das ist ein
Statement, das
kann ich mir mitnehmen, egal wie schlecht ich spiele. Ich gebe wirklich nie auf, ich bleibe 1000%ig fokussiert. Und siehe da, der präsentiert mir eine Chance und die nütze ich. Das wäre zum Beispiel so eine Erkenntnis.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn er wieder in Roland Garros auf den Kriegsport treffen sollte oder jetzt in Madrid oder in Rom, dann weiß er, gegen den spiele ich nicht gerne. Der hat keine Angst vor mir. Ich weiß aber auch, dass er, also er hat ja letztes Jahr damit 2 Breaks geführt, der Kriegsport, in Roland Garros, 5. Satz gegen Zverev und hat es nicht gewonnen. Also im Kopf von Kriegsport ist er auf jeden Fall drin. Also das kann er mitnehmen und dieses Kämpfen, das würde ich dem Zverev sowieso nie absprechen. Also gut, manchmal, also 3. Satz, Australian Open Finale gegen Sinner, da hast du dann schon gesehen, dass er den Kopf hängen hat lassen. Kommt aber selten vor. Letztes Jahr, weiß ich gar nicht, gegen Fritz, die Niederlage bei den US Open, ganz eine komische Niederlage, aber da hat er sich vielleicht ein kleines bisschen ergeben. Das war jetzt in München nicht so, aber ja, es gibt halt einen Grund, warum Taylor Fritz Top 10 ist, auch wenn er noch bis auf Indian Wells einmal zufällig nichts Großes gewonnen hat. Und warum Kriegsport eben nicht Top 10 ist. Also ein bisschen besser ist der Fritz schon. Aber das wollte ich nur kurz sagen. Und zum Rune. Ich finde, der Rune ist ruhiger geworden. Ich finde, dass es ihm unheimlich gut tut, dass der Coach wieder Lars Christensen ist, der da drin sitzt. Mit dem hat er seine ersten großen Erfolge gefeiert. Er war unglaublich gut zu Fuß. Also das Spiel gegen Khachanov, das war ja, ich meine, das war ja wie eine Lehrstunde, wie der dem die Bälle um die Ohren und auch mit Stops und überhaupt. Ja gut, und jetzt im Finale gegen Alcaraz, klar, der Alcaraz war ganz offensichtlich gehandicapt, hoffentlich nichts Ärgeres. Aber mir taugt das, weil Alcaraz ist für mich ganz klar meine Nummer 1, aber der Rune, wenn ich mal drüber nachdenke, wem schaue ich gern beim Tennisspielen zu? Und da sind, außer mir gibt es da nicht so viele, die da an Nummer 2 schon den Rune haben. Aber mir taugt der Rune, weil der halt auch so viel kann, dass ich gleich fast das Gleiche sagen könnte wie beim Alcaraz. Jetzt bin ich gespannt, was als Nächstes kommt. Weil natürlich spielt er manchmal langsam. Aber der kann auch, wenn er mag, kann der so ein Tempo spielen. Auch wieder mit dieser stabilen Rückhand. Und da kann er ein Slice spielen, der kann halt auch alles. Gegen Khachanov hat er 15 Stops gespielt, aber 3-4 waren so, würde ich dachte, wie geht das? Wo kommt der Stopp jetzt plötzlich her? Also, das sind nur meine 2 Cent zur Rune und das ist ja halt der erste Turniersieg seit München 2023. In den letzten 2 Jahren kein Turnier gewonnen, ein Spieler mit seinem Talent, das muss man auch erst einmal schaffen.
Ich möchte, Jens, ein Wort aufgreifen und das plakativ noch einmal wiederholen aus deiner Analyse. Du hast gesagt stabil und Stabilität ist, glaube ich, das, was ihn von sich selber unterscheidet zum Rest des Jahres. Also das hat mich am meisten überrascht, sowohl psychisch als aber auch spielerisch und dann auch taktisch, strategisch. Heute, wie man das ganz genau auch angehört, dass ich ein bisschen was auch beitragen kann, noch dieses lange Interview, das auf Sky nicht mehr drauf war. Warum war es nicht mehr drauf? Also am deutschen Sky, weil natürlich dort auf einmal popgruppenartig Musik zelebriert wurde, die viel zu lang war. Und da hat sogar der Herr Paul mit dem Herrn Kohli gesagt, so jetzt müssen wir leider aussteigen. Wir liefern das mal nach, aber oder war das Interview eh noch drauf? Ich weiß nicht mehr so. Ich kann mich nicht erinnern. Jedenfalls, ich bin dann auf die Spanier gegangen. Ich habe zum Glück da mehrere Möglichkeiten. Und dann hat der Rune gesagt, er hat sich schon überlegt, also wie kann er den schlagen? Und das war ja auch wieder so im ersten Satz, als das Handicap des Alcaraz noch nicht so offenkundig war, dass er durchaus hätte wieder unter die Räder kommen können. Und der hat gesagt, da war der Gedanke schon da, was soll ich jetzt machen? Was soll ich gegen den machen? Wie kann ich den schlagen? Und da hätte er sich besonnen an den Marschplan, übrigens abgeschaut von Djokovic, dass er gesagt hat, er hat sich genau angeschaut, wie hat denn der Djokovic den unter Anführungszeichen zerlegt, ist der falsche Ausdruck, weil der den ja eigentlich auseiert. Also der nimmt ihm diese Schärfe raus und ist dann halt sicherer und spielt so lang gut dagegen, bis er dann kontert oder so. Und das hat der Rune, finde ich, dann wirklich gut gemacht in einem doch vom Ergebnis sehr glatten 2. Satz, wo dann auch am Schluss hat es ein bisschen so ausgeschaut, dass, wie wir in Österreich sagen, dass der Obelad, obwohl der alles andere als Obelad hat, der Herr Alcaraz, vor heimischem Publikum. Aber ich hoffe auch, dass er nicht zu sehr da bedient ist. Aber der Rune, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Und da ist es jetzt auch wieder für mich aber einmal die Frage, wie du auch gesagt hast, du hast ja letztes Mal, finde ich schon auch warnend gesagt, na, auch wenn Zverev das München gewinnt, die große Wende muss es gar nicht sein. Also wir wollen nicht negativ sein, aber das muss man dann schon auch die Kirche im Dorf lassen. Genauso würde ich es für Rune sagen. Der kann halt, und das war eh auch schön im Kommentar zu hören da, der kann halt an gewissen Tagen unter gewissen Umständen fast jeden schlagen. Das haben wir schon gesehen bei Djokovic, als der noch in höherer Form war, als er jetzt ist. Damals in Paris-Bercy und. Aber das ist halt an gewissen Tagen. Und da weiß ich nicht, ob dieses spielerische Klasse reicht, ob er dann auch so bei sich bleibt, ruhend in sich, wie es diesmal der Fall war. Also sehr vorbildlich. Und mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin dann auch geneigt, den gleich wieder so lieb zu haben, wie wir beide ihn zu Beginn schon hatten. Also kannst du dich erinnern, dann das erste Mal ganz jung nach Kitzbühel kam. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Jugendliche war. Und alle haben schon gewusst. Und ich habe ein bisschen geschrieben mit ihm. Der hat mir sogar auf Instagram persönlich geantwortet. Also das alles hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Dann war auch der Kenneth Carlson noch dabei oder der Mortensen, die also den sehr gut kennen. Und das sind Spieler, mit denen bin ich auch ganz gut. Also da ist ein bisschen Connexis ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine, so eine Sympathie. Und ich habe den immer beobachtet. Und dann war dieses Missfallen auch geschuldet der Tatsache, die du jetzt heute auch erwähnt hast, bei Shelton, nämlich, dass der auch so einer ist, der nach dem zweiten Punkt, das glaubt, der hat jetzt Wimbledon gewonnen, muss ich aber auch dem Alcaraz manchmal vorhalten, um dann aber wiederum, kaum, dass es nicht so läuft, irgendwie gleich wieder in das kleinkindliche, weinerliche zu verfallen. Also da ein bisschen Ausgeglichenheit hat mir diesmal sehr, sehr gut gefallen, das soll ich dabei behalten.
Ja, und ein Signature-Win in dieser Woche war das Viertelfinale, finde ich, auch gegen Kaspar Rüd. Titelverteidiger, bei dem es jetzt nicht so gut läuft, aber die Bilanz war, glaube ich, 6-1 für Rüd vor diesem Match. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, die beiden haben ja zwei Schaukämpfe gespielt gegen Ende des letzten Jahres, irgendwie Battle of the Vikings oder wie auch immer das hieß, einen in Norwegen, einen in Dänemark. Und da frage ich mich dann halt, was hat das für Auswirkungen, wenn man sich dann auf der ATP-Tour wieder trifft? Also die haben sich ja zu Beginn einmal ganz schön gestritten, in Paris auch. Und jetzt verstehen sie sich gut, was ich immer gut finde, weil ich ja harmoniebedürftig bin und das auch sehr, sehr schätze. Aber diese Schaukämpfe gegeneinander, wo sie ja nicht nur herumgaukeln, ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Und vielleicht hat es mehr dem Rune geholfen, aber vielleicht ist es auch wurscht im Moment, weil der Kaspar Rüd die Vorhand fliegt, nur leider fliegt sie nicht dorthin, wo sie hinfliegen soll, sondern meistens sind's aus. Also, aber das war für mich außer dem Finalsieg natürlich, fast der wichtigste Sieg, weil gegen den Rüd hat er nie gut gespielt.
Ja, es ist ja interessant auch. Ich weiß auch, dass da irgendwann noch mal was war. Ich nehme aber auch an, und das unterstreicht das, was du jetzt gesagt hast, wenn man da quasi auf Habschi unterwegs ist mit Schaukämpfen, dass dann wieder ein Nahverhältnis besteht, in dem Fall das skandinavisches, und dass dann nur der im Hintertreffen ist, gewinnen kann, ist auch klar, weil du schaust den Besseren in die Karten, die trainieren dann dort vielleicht auch gemeinsam und, ist ja nichts dagegen zu sagen, aber dass dann einmal, wenn das Blatt sich wendet, der den mehr durchschaut, als dass es umgekehrt so ist, im Wissen, ja, da habe ich eh immer gewonnen bisher, da habe ich halt einmal verloren aus der Sicht des Rüd. Und der ist mir auch ein Rätsel, weil wenn ich da so zuschaue in diesem persönlichen Matchup, da weiß ich nicht, wie der ihm hat wehtun können, so wie er jetzt spielt bis jetzt. Oder war es dann vielleicht doch so, dass beim Rune ein paar Prozent gefehlt haben, die er jetzt hat. Auch im Punkt der Selbstvertrauen. Das ist eine ganz interessante Sache, weil so unähnlich, finde ich, ist das Spiel gar nicht. Und mir hat der Herr Ruth sowieso am besten gefallen, als er da beim Rafa noch regelmäßig trainiert hat und dann zwar hier und da noch gegen ihn verloren hat, aber da hast du gesehen, da ist echt was weitergegangen. Und das, ich finde, das fehlt ihm jetzt, weil der war doch immerhin, ich glaube, schon dreimal oder zumindest zweimal Finalist bei einem Grand Slam-Turnier.
Dreimal. Aber zweimal in Paris, einmal hat er gegen Rafa verloren, einmal gegen Djokovic und dann hat er die US Open gegen Alcaraz verloren.
Ja, und bei allem Respekt, spielerisch ist der von dem Level weit weg jetzt für mich. Ja, ja. Andererseits zeigt aber auch dieses Durcheinanderwürfeln und wer da gegen wen verliert, wer fast schon draußen war und dann trotzdem das Turnier gewinnt, wie allgemein eng das jetzt ist. Das ist sehr, sehr spannend. Ich traue mich da für Paris jetzt noch keinen Tipp abgeben. Ist ein bisschen früh. Und jetzt muss man mal schauen, was macht der Alcaraz? Spielt er überhaupt in Madrid? Kann er dort spielen? Oder ja, es wird spannend jetzt. Dann noch ein großes Fragezeichen. Sinner, 3 Monate Kapatie. Oh ja, schauen wir uns das heute halt einmal an. Sand nicht sein Lieblingsbelag, aber wer weiß.
Ich glaube, das wird wurscht sein. Lieblingsbelag hin oder her. Er wird in Rom spielen, danach wird er in Hamburg spielen. Das Turnier wird er nicht gewinnen wollen, weil sonst wäre er bis Samstag engagiert. Ich glaube, dass Alcaraz Madrid spielen wird, aber ich glaube, dass er Rom auslassen wird. Weil gut, Madrid ist halt einfach Heimat Spanien und überhaupt. Und wenn er gesund ist, ist Alcaraz für mich haushoher Favorit in Paris. Also Best of Five, und wenn er dann annähernd so spielt wie in Monte Carlo, wo wir ja auch gedacht haben, da ist noch Luft nach oben. Und teilweise, also das Halbfinale gegen Demenauer war ja, was das Halbfinale gegen Demenauer oder was das Viertelfinale? Nee, Viertelfinale war, genau, Viertelfinale Demenauer, Halbfinale gegen Fies. Das war schon sehr, 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 sehr gut. Und wenn er fit ist, dann stelle ich ihn deutlich über alle anderen. Und wir dürfen nicht vergessen, im letzten Jahr hat er dreimal gegen Sinner gespielt und dreimal gegen Sinner gewonnen.
Ja, also Alcaraz. Auch sehr gut. Ja. Naja, ja, für Paris schon. Ja. Also das schon, wenn er gesund ist und was dann auch zum Tragen kommen wird, ist mit Fortdauer der Partien, die dann immer länger und immer kämpferischer werden, glaube ich, dass der immer stärker wird im Vergleich zum Abfall der anderen, zu dem marginalen Abfall konditionell und geistig und so weiter, dass der bis zum Schluss dann eher dadurch drüber stehen wird. Aber schauen wir uns das heute einmal an. Es wird interessant. Du bist zwar ein Jens Dampf in allen Straßen, kann man fast sagen, aber in Stuttgart war es nicht, oder?
Nein, das habe ich mir gespart, aber Stuttgart ist ein gutes Abschlussthema, und zwar die Größe des Affen oder des Rucksacks, der am Rücken von Iga Świątek ist, wenn auf der anderen Seite Jelena Ostapenko steht. 6 Matches, 6 Niederlagen für Świątek. Jetzt auch auf Sand. Das war das erste Mal, dass sie sich auf Sand getroffen haben, die zwei. Świątek verliert den dritten, glaube ich, sogar mit 6-2 oder 6-3. Also war nicht knapp dran am Sieg. Den ersten hat sie verloren, zweiten gewonnen, dritten wieder glatt verloren. Und Ostapenko ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich meine, okay, die kann ganz schnell und ganz gerade spielen. Und irgendwie bewegt sie sich auch gut, obwohl sie nicht so ausschaut, als ob sie sich gut bewegen könnte. Aber ich weiß echt nicht, was die Psychologin von Iga Świątek beruflich macht. Aber helfen kann sie scheinbar nicht, wenn es gegen Ostapenko geht.
Ja, das haben wir auch schon oft festgestellt, überhaupt auch mit dem Oliver. Und dann muss man jetzt sagen, okay, der ist kein großer Fan von ihr. Ich so auch nicht, obwohl es mir eigentlich mehrheitlich fast
wurscht ist.
Am Sitzfleisch vorbeigeht, ja. Also ich bin mit ihr, ich habe da kein Problem, aber ich bin kein großer Fan auf der anderen Seite. Und dann auch schon gar nicht, wenn ich sehe gegen jemanden wie Ostapenko, wie eintönig man spielen kann, ohne irgendeine sichtliche strategische Idee, etwas anders zu machen als bis dahin. Und bei der Ostapenko ist dieses klassische Mindset da, das kann ich eh wieder nicht verlieren, auch wenn ich jetzt einmal den zweiten Satz verloren habe. Zumindest wirkt das so. Die ist ja dann eine, die oft so schnell wirkt und manchmal ein bisschen zu fast schistlert, würde man sagen. Also so fast, als wäre sie nervös, sehr, sehr schnell immer. Und andererseits aber auch entschlossen. Und wie du sagst, die spielt ja so flach und scharf, aber außer dieser Wegschießstrategie habe ich von der noch nicht viel gesehen. Und es wundert mich, dass die auf Sand da so durchgeht. Wenn du sagst, leicht violett, sehe ich gerade, weil ich bin ja wirklich ein Freak, jetzt eine Aufzeichnung von der Frau Sabalenka gegen die Paolini, da ist auch leichtes Violettblau sichtbar. Und ein paar haben gesagt, das ist dem Nike, also eigentlich unser beider Lieblingsfirma jahrelang. Ich stelle das jetzt schon in Frage, weil denen gar nichts mehr einfällt vom Design her. Aber gut, ich gehe wieder zu Fila zurück, so wie mein Vorbild da. Reife Herr Björn mit seinem Sohn. Aber jetzt einmal allen Ernstes, man könnte sagen, das ist das Gewandel, das der Rafa voriges Jahr anhat, nur zu heiß gewaschen. Das Lila ist ein bisschen fahl geworden. Und vielleicht gewinnt der Alcaraz deswegen nichts. Was Blöderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Und jetzt sag mir noch was, Jens, das weißt du garantiert. Wieso haben die nicht gespielt am Karfreitag in Stuttgart?
Ja, weil es unterschiedliche regionale Bestimmungen gibt. Ich war sehr überrascht, dass im streng katholischen Bayern am Karfreitag Sport erlaubt war. Der Tanz ist ja nicht erlaubt als solcher. Aber eigentlich sind in Deutschland am Karfreitag in den meisten Bundesländern keine Sportveranstaltungen erlaubt. Die Bundesliga spielt nicht. Tennis in Stuttgart wurde auch nicht gespielt. Jetzt kommt es natürlich gut für Stuttgart, dass Madrid erst am Dienstag beginnt, dass man also dieses Montagsfinale noch dazu, wo man sagen kann, es ist ein Feiertag, verargumentieren kann. Nur habe ich den Eindruck, dass die WTA Stuttgart dankbar ist, dass es dieses Turnier gibt und dass der ATP völlig wurscht ist, wo in dieser Woche ein 500er stattfindet. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die in Richtung München gefunkt haben. Ja, Freunde, am Karfreitag würden wir gern Tennis sehen. Da brauchen wir jetzt keinen Ruhetag. Aber in Baden-Württemberg, also in Stuttgart, war es offenbar so, dass dort zumindest diesmal ausnahmsweise strengere Sitten geherrscht haben. Ich war auch überrascht. Ich habe zuerst nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich auch überlegt, ja, wird jetzt auch keine Musik gespielt, aber also die Stadionbeschallung am Karfreitag war genauso wie in den Tagen davor und danach. Also kein Unterschied. Die Leute haben halt nicht getanzt, als das WRF gewonnen hat.
Ja, ich habe mich gewundert, immer, das ist das Erste, was ich dich fragen werde. Ich habe dann schon auch ein bisschen gegoogelt, aber so klar habe ich es nicht gewusst. Danke. Ja, und dann noch vielleicht noch ganz kurz zu den Deutschen. Da war doch eine sehr interessante Partie, die wir zufällig sehen, nämlich das Fräulein Seidel, ja, gegen die Frau Tatjana Maria, die ja fast halb oder doppelt so alt ist, die eine. Und ich habe immer gedacht, das gewinnt die Maria, auch wenn die nicht gut spielt. Und das war eines der wenigen Matches, das ich komplett gesehen habe, also wie die spielt, in einer unorthodoxen Art, und das habe ich noch nie gesehen, dass eine nur sliced und hier und da einmal, wenn es nicht anders geht, aus dem Lauf dann ein Vorhandbrett, vielleicht mit leichtem Vorwärtsdrall. Aber das andere ist aber, was die zusammenstoßt, muss man eigentlich sagen, dagegen war ja der Santaro ein Waisenknabe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Andererseits hat mir sehr gut gefallen, dass die Seidel, die ja oft am Verzweifeln deswegen war, die natürlich doppelt so schnell spielen kann und dann oft einmal, weil die ja auch nachgeht auf diese eingestessenen kurzen Slice, die gar nicht mehr aufstehen, die konnte die nicht passieren. Und da hast du gedacht, das arme Mädel, aber die hat sehr gut, nämlich die Junge, dann die Nerven behalten und das wirklich im dritten Satz noch gewonnen. Das weiß nicht, ob du es auch verfolgt hast.
Ja, ich habe das auch gesehen. Ja gut, Tatjana Maria, die habe ich jetzt schon wirklich sehr oft gesehen. Die war ja vor 3 Jahren, war es glaube ich, oder ist schon 4 Jahre her, im Halbfinale von Wimbledon. Da passt natürlich auf Rasen ja mit diesen ganz vielen Slice. Und die Ella Seidel habe ich schon als Jugendliche gesehen, das erste Mal in Roland Garros. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, auf der Vorhand ist Zupf drauf. Da geht die Kugel richtig, richtig schnell weg. Also die Vorhand ist fantastisch. Der Rest des Spiels noch nicht. Aber da habe ich jetzt absolutes Vertrauen in den großen Lars Übel. Der Lars Übel hat ja auch schon Männer betreut, den Kohle mal für eine Zeit lang. Und den habe ich jetzt, ich habe gar nicht aufgepasst und dann sehe ich plötzlich Lars Übel in einer Box und ich wusste, er ist nicht in der Box von Tatjana Maria, also muss das die andere sein. Und der Lars arbeitet jetzt auf, ich weiß nicht wie lange schon, ich hoffe, ich sehe ihn in Madrid, ich werde am Mittwoch nach Madrid fliegen, werde ich versuchen mit ihm zu plaudern. Aber der Lars, so viel glaube ich zu wissen, der Lars ist ein No-Nonsense-Guy. Und der wird der Ella Seidel dann halt auch sagen, was ihm passt und was ihm nicht passt. Und mich dünkt, Ella Seidel ist eine Spielerin, die das aushält und die, wie gesagt, eine brillante Vorhand hat. Also die ist wirklich ganz, ganz groß und bin gespannt.
Es ist interessant, dass du, Lars Übel ist mir schon ein Begriff, auch als Spieler, obwohl der nicht so besonders war, aber da waren viele Österreicher bei dem, unter anderem auch einer deiner Lieblingsmenschen, sage ich jetzt, der Alex Peer hat lang bei dem trainiert, dem sich sehr gut verstanden auch. Und der hat auch immer, ich glaube, dass der Übel selber, ich kenne ihn auch, der hat ja dann auch mit dem, wie hieß der ja, der Petschner mit Petsche und so, und dann waren da gewisse Doppel und so weiter, das war alles eine sehr gutes Einvernehmen. Und auch mit Jürgen teilweise, mit Melzer, obwohl er hat mit dem anderen Ex-Spieler dann auch als Coach einmal trainiert, da ist mir jetzt der Name entfallen. Uiuiui, auch ein Deutscher, der mal recht, recht gut gespielt hat. Mir es wird mir wieder einfallen. Ich kann das sagen, wie er ausschaut, aber der Name ist weg, ist ja wurscht. Und ja, das zu dem Lars Übel sicher ein sehr guter Mann. Und ein Wort noch zu dieser Eva Lüst, das würde mich interessieren von dir. Die hat sich nämlich dann beklagt, dass sie so zerrissen wurde von der deutschen Presse und ob die denn keine Ahnung hätten. Sie war immerhin die Nummer 6 der Welt. Ja, sie hat nur 3 Games gemacht, aber gegen die kann man schon einmal verlieren. Was hältst denn du vom Fräulein Lys?
Erstens einmal glaube ich, dass die Eva Lys davor krank war, vor Stuttgart, bin mir nicht ganz sicher, glaube ich. Eva Lys im persönlichen Umgang super nett, wirklich total nett, schlau, gibt wirklich großartige Antworten in Pressekonferenzen, richtige Freude, mit ihr zu plaudern. Spielerisch, also sagen wir so, kämpferisch top, 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 top. Spielerisch, sie hat ja keine Waffe. Sie kann keinen Punkt machen. Das reicht vielleicht, um irgendwann einmal Top 30 zu werden. Aber der Aufschlag ist nicht gut genug, weil sie eben nicht groß genug ist. Das ist ein Pech, da kann sie nichts dafür. Es ist ein Jammer. Man sieht die Mama, die ist einen halben Kopf größer mindestens. Der Papa ist groß. Und die Eva ist leider irgendwo halt nicht so groß geworden. Sie hat halt keinen Punktschlag. So, und wenn man dann natürlich sieht, selbst die Paolini, die hat es halt irgendwie geschafft. Und so ganz so jung ist Eva Liss ja auch nicht mehr. Die ist, glaube ich, 23 jetzt. Es ist super mal, dass sie sich einmal jetzt für die Grand-Slam-Turniere nicht qualifizieren muss. Vielleicht gelingt ihr nochmal so ein Run, aber da, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber das Top-10-Potenzial, das sehe ich überhaupt nicht, weil eben, gut, andererseits es haben viele Leute, vor allem bei den Frauen, schon mal einen kurzen Top-10-Stint gehabt. Aber bei der Eva Liss, so sehr ich ihr das wünschen würde, weil sie wirklich sehr, sehr nett ist, da muss ich mich erst überzeugen lassen und noch bin ich es nicht.
Naja, ich habe auch das so wahrgenommen, eine ausnehmend sympathische und erfrischende und quirlige und eine, die ja will, ja. Und die natürlich, aber das muss man auch wirklich einmal objektiv sagen, die hat auch so ermaßen gehabt, auch mit dieser Lucky Loser-Geschichte. Natürlich hat sie dann völlig ohne irgendeine Erwartung locker drauf losspielen und ist auf einmal, glaube ich, weiß ich nicht, im Achtelfinale, oder? Australien
Open. Achtelfinale gegen Swiatek dann, ja.
Ja, richtig. Na gut, das ist klar, dass sie dort verliert, aber und lebt jetzt ein Jahr genau davon. Das ist halt jetzt der umgekehrte Effekt. Jetzt muss man aus ihrer Sicht wieder die Kirche im Dorf lassen. Ist sie auch da maximal, wenn überhaupt, Top 30 Niveau allalong. Aber jetzt ist natürlich Porsche dort und da und Verträge und das und auf einmal ist die, wenn ich mich nicht ganz täusche, jetzt die deutsche Nummer 1. Mir fällt zumindest niemand ein.
Ja, eben.
Und das sind ja alles Dinge, die ich verstehe das auch von der Werbung her und von der Öffentlichkeit. Und dass dann auch eine Erwartung herrscht. Aber so gut war die ja nicht. Und hoffentlich bleibt sie selber am Boden. Das meine ich jetzt. Weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen so ein Kurnikova-Schicksal oder sagen wir mal ein One-Year-Wonder, wenn man das sozusagen ein bisschen abändert von dem Begriff aus der Musik.
Ja. So ist es. So, und das soll es für heute auch gewesen sein. Wir wünschen allen nur das Beste.
Frohe Ostern, mein lieber Freund.
Auch das noch.
Hast du schon was gefunden vom Osterhase? Ist was versteckt worden oder ist das nicht mehr so?
Also beim MTCC Iphitos wurden Eier versteckt, ich habe weder gesucht noch gefunden.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.